Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Dienstag, dem 12. Mai 2026. Ich habe hier ja schon ein paar Mal dargelegt, dass mir die Entwicklung im Ukraine-Krieg Sorgen bereitet. Vor allem die Stimmungslage in der Europäischen Union, aber auch in Deutschland, so wie ich sie in den Medien wahrnehme, erscheint mir gefährlich, weil sie gekennzeichnet ist durch eine riskante Sorglosigkeit. Wenn ich da in die Zeitungen blicke und insbesondere auch heute Morgen, dann beschleicht mich das Gefühl, dass die Kommentatoren und die Zeitungen sind ja immer auch Ausdruck dessen, was der Mainstream in der Politik denkt. Das sind ja kommunizierende Echokammern, Politik und Medien. Und wenn ich jetzt diese Berichterstattungen als Symptom nehme für das, was in den ja momentan noch tonangebenden Teppichetagen der deutschen Politik für wahrgehalten wird, wie man die Welt sieht, die internationale Lage, ja, dann ruft das in mir eine gewisse qualifizierte Beunruhigung hervor. Zum Beispiel heute Morgen auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da sehen wir ein Bild mit so kumpelhafter Verbundenheit. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, Arm in Arm mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Michailo Fedorov in Kiew. Und darunter der Titel: Berlin und Kiew wollen gemeinsam Langstreckendrohnen produzieren. Die Flugabwehr des Gegners durch massiven Einsatz überwinden. Und das Bild strahlt eine euphorische Stimmung aus. Flugabwehr des Gegners durch massiven Einsatz überwinden. Und als ich das jetzt gelesen habe, habe ich mir gedacht, was denken wohl die Russen, wenn sie so eine Schlagzeile lesen? Was geht da in bestimmten Kreisen der russischen Machteliten vor, wenn ein deutscher Verteidigungsminister zusammen mit seinem ukrainischen Pendant sich auf einer Bühne feiern lässt und die beiden jubeln sich zu, prosten sich zu, die Champagnerkorken knallen. Judi hoi, jetzt bauen wir Langstreckendrohnen mit über 1000 Kilometer Reichweite zur Überwindung der Flugabwehr des Gegners. Was glauben Sie, wer ist der Gegner, der sich da vielleicht angesprochen fühlen könnte? Die ganze Inszenierung, die mediale und natürlich auch das Ausbleiben von auch nur in Ansätzen kritischer Reflexion im Mainstream, wird sicherlich da draußen in Deutschland, ich hoffe es, einige Zeitungen und Portale geben, die ebenfalls ins Grübeln kommen wie ich. Aber so wie das hier dargelegt wird, produziert das ein ungutes Gefühl in mir. Und ich möchte vielleicht etwas veranschaulichen, was der Hintergrund ist. Es ist möglicherweise Ja, vielen nicht bewusst, natürlich auch deshalb nicht bewusst, weil man die russischen Medien zensuriert, weil man russische Portale in Deutschland nicht lesen darf. Und es ist ja auch geradezu verboten, sich damit auseinanderzusetzen. Denn jeder, der eine russische Stimme zitiert, läuft ja Gefahr, in der deutschen Öffentlichkeit bereits als Propagandist Moskaus sanktioniert, an den Pranger gestellt zu werden. Und deshalb hat sich eben so eine Atmosphäre der Überheblichkeit eingeschlichen. Das verstärkt sich seit einigen Wochen, weil man glaubt, auf Seiten da eben der deutschen Medien und auch der entscheidenden Meinungsmacher, weil man glaubt, dass die Russen nun eben im Begriff seien, diesen Krieg zu verlieren. Man spürt jetzt einfach wieder diese Selbstüberschätzung da, in der ganzen medialen Aufbereitung. Und ich bringe Ihnen hier Ausschnitte aus einem Interview, das die Optik der Russen auf diesen Konflikt zeigt und vor allem auch diese Besorgnis etwas plausibler machen könnte, die ich hier jetzt am Morgen zeige mit Blick auf diese Schlagzeilen. Berlin und Kiew wollen gemeinsam Langstreckendrohnen produzieren. Der frühere russische Präsident, ehemalige Putin-Vertraute, auch keine, sagen wir mal, unbezweifelbare Figur, und das, was er sagt, darf auch nicht zum Nennwert genommen werden. Aber ich glaube, dass das, was Medvedev, Dmitri Medvedev hier sagt, tatsächlich die Optik vieler Leute in Russland wiedergibt und vor allem auch wiedergibt, was in Russland man zurzeit über die Rolle Deutschlands in Europa denkt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich damit etwas auseinandersetzt. In der Optik der Russen führen die Ukrainer nicht mehr unbedingt einen Stellvertreterkrieg der Amerikaner, sondern vielmehr einen Stellvertreterkrieg für die Europäische Union und da vor allem für Deutschland. Deutschland wird zusehends als aktive Kriegspartei gesehen, die sich auf einen längerfristigen Krieg mit Russland vorbereitet. Seit März, also nicht seit März mit E, sondern seit März mit E, kopple sich Deutschland von den USA und auch vom Osten ab. Das ist eine bemerkenswerte Wahrnehmung, denn sie zeigt immer jetzt in der russischen Optik, dass sich Deutschland sozusagen hier unter diesem Kanzler immer mehr ins Visier der Russen bringt. Und jetzt würden das natürlich Kollegen der FAZ mit Hohngelächter wegwischen und sagen, ja, das ist wieder typisch diese Angstmacher-Propaganda vom Kreml. Und ich sage Ihnen, am gefährlichsten wird's, wenn man sich keine Sorgen mehr macht und wenn man sich für unverwundbar hält. Und dieses Gefühl scheint sich da tatsächlich in einigen Kreisen auszubreiten in Deutschland. Was sind die wichtigsten Thesen des Artikels von Medvedev, der da in russischen Medien publiziert wurde? Ich gehe es Punkt für Punkt schnell durch. Deutschland militarisiere sich erneut und strebe Führungsrolle in Europa an. Medvedev behauptet, Berlin nutze die Schwäche Europas und die Distanz zwischen USA und Europa, um wieder zur dominierenden Macht in Europa zu werden. Besonders die deutsche Führung um Merz, Pistorius und von der Leyen stellt er als revanchistisch dar. Zweitens, die Entnazifizierung Westdeutschlands sei nie wirklich abgeschlossen worden. Das sind jetzt halt die Nazi-Theorien, darüber wird man lachen. Aber ich bringe es jetzt hier einfach als Wahrnehmung, sicherlich auch als polemisch überspitzte Wahrnehmung. Das ist nicht die allgemeine Sicht im Kreml, aber es ist eine Sicht. Und vielleicht hat sie auch eine gewisse Resonanz in Russland. Medvedev argumentiert, viele frühere NSDAP-Mitglieder, Wehrmachtsoffiziere und Funktionäre seien nach 1945 wieder in Verwaltung, Justiz, Bundeswehr und NATO integriert worden. Daraus leitet er ab, dass alte militaristische Denkweisen in der Bundesrepublik weitergelebt hätten und jetzt sozusagen aus ihren Gräbern wieder emporsteigen. Drittens, die heutige Russlandpolitik Deutschlands sei eine Fortsetzung alter antirussischer Denkmuster. Medvedev stellt die deutsche Unterstützung für die Ukraine und die Einstufung Russlands als Hauptbedrohung als Ausdruck einer historischen Feindschaft gegen Russland dar, einer deutschen Feindschaft. Er spricht von einer Strategie der strategischen Niederlage Russlands und Deutschland als Hauptprotagonist dieser Strategie, nicht mehr Amerika. Die deutsche Aufrüstung sei kein Verteidigungsprojekt, drittens, sondern Revanche-Politik. Medvedev verweist auf höhere Verteidigungsausgaben, den Bundeswehr-Sonderfonds, neue Rüstungsprojekte und Pläne, die Bundeswehr zur stärksten Armee Europas zu machen. Daraus leitet er die These ab, Deutschland bereite sich langfristig auf Krieg gegen Russland vor. Fünftens, Deutschland bereitet Gesellschaft, Wirtschaft und Infrastruktur auf einen Konflikt mit Russland ganz konkret vor. Er nennt den Operational Plan Germany, den Ausbau von Logistik, Zivilschutz, Infrastruktur und die mögliche Umstellung ziviler Industrie auf militärische Produktion als Belege für eine Kriegslogik. Nächster Punkt. Eine mögliche deutsche Nuklearoption sei besonders gefährlich. Medvedev behauptet, in Deutschland werde indirekt über eigene oder europäische nukleare Abschreckung diskutiert. Das stellt er als Bruch internationaler Verpflichtungen und sogar als möglichen Kriegsgrund dar. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Deutschland verstoße gegen die Nachkriegs- und Wiedervereinigungsvereinbarungen. Besonders kritisiert Medvedev NATO-Strukturen im Osten Deutschlands und sieht darin eine Missachtung des 2+4-Vertrags. Daraus folgert er, die rechtliche Grundlage des heutigen deutschen Staates könne in Frage gestellt werden. Die deutsche Erinnerungskultur würde sich gefährlich verschieben. Er wirft Deutschland vor, die sowjetischen Opfer des Zweiten Weltkriegs zu verdrängen, deutsche Opfer stärker zu betonen und die Verbrechen von Wehrmacht und SS zu relativieren. Das interpretiert er als ideologische Vorbereitung auf eine neue militärische Politik. Die Unterstützung für die Ukraine, wie sie jetzt bekräftigt wird durch dieses Drohnenprojekt, gerade ganz aktuell, nach dem Artikel sozusagen zustande gekommen, diese Unterstützung für die Ukraine sei Teil deutscher Machtpolitik. Laut Medvedev nutzt Berlin die Ukraine als militärisches Labor, Produktionsstandort und geopolitisches Werkzeug gegen Russland. Die Zusammenarbeit bei Drohnen, Rüstung und militärischer Technologie sieht er als direkte Eskalation. Russland müsse Deutschland und Europa durch Abschreckung stoppen. Das ist die Schlussfolgerung. Sehr hart. Russland dürfe Deutschland nicht vertrauen, müsse militärisch bereit bleiben und Europa klarmachen, dass ein Krieg gegen Russland zu inakzeptablen Verlusten führen würde. Er nennt dies sinngemäß Sicherheit Russlands durch Angst Europas. Meine Damen und Herren, vielleicht sollte sich der deutsche Kanzler Friedrich Merz überlegen, mit Putin zu sprechen. Und vielleicht sollte man sich in der Bundesrepublik Gedanken darüber machen, wie geschickt es ist, in einer heißen, eskalationsgefährdeten Situation mit der Ukraine in Jubelbildern zelebrierte militärische Zusammenarbeit zu feiern, mit einer Rhetorik, die ganz klar aggressiv gegen Russland gerichtet ist. Flugabwehr des Gegners durch massiven Einsatz überwinden. Denn bei allem Respekt für unsere deutschen Freunde, sie sind nicht in der Lage, eine militärische Konfrontation mit Russland zu bestehen. Und ich glaube nicht, dass Präsident Putin entgegen den Theorien, die vor allem in Deutschland über ihn verbreitet werden, darauf lauert, möglichst bald Europa anzugreifen. Ich halte Putin für einen Mann, der im Grunde mit Europa nach wie vor gute Beziehungen anstrebt, auch wenn er das zusehends in Abrede stellt. Aber es ist meines Erachtens in einem dringenden Interesse auch der deutschen Regierung, im Sinne auch einer, könnte man sagen, gesamteuropäischen Verantwortung, sich nicht auf die Abschussliste Russlands zu rücken und sobald es Anzeichen in diese Richtung gibt, diplomatische Anstrengungen einzuleiten. Aber nichts davon scheint zumindest nach meiner Beurteilung zu passieren. Das ist also gefährlich. Und gerade in Verbindung mit diesen Bildern, mit diesen Projekten, von meines Erachtens verschärfter Brisanz. Vor diesem Hintergrund ist die Idee des russischen Präsidenten, Altkanzler Schröder als Friedensvermittler einzusetzen, eine Art Versöhnungsangebot an Deutschland. Aber ich habe den Eindruck, dass einmal mehr die deutsche Politik in einer, sagen wir es deutlich, Überheblichkeit diese Option gar nicht ernsthaft zu prüfen bereit ist. Es gibt ein paar sozialdemokratische Abgeordnete, zum Beispiel den Ralf Stegner, den ich auch schon in direkten Fernsehduellen kritisiert habe, aber hier würdige, lobe ich ihn. Es gibt Politiker, die diese Option gut fänden oder zumindest in diese Richtung zu denken bereit wären. Aber die deutsche Politik hat hier ganz massiv versagt, glaube ich, dass man von Anfang an die Option Schröder, die Trumpfkarte Schröder gar nicht ausgespielt hat. Und man müsste heute meines Erachtens als Kanzler sagen, ja, das ist ein interessanter Vorschlag, Herr Präsident Putin, dem früheren Kanzler Schröder. Das müssen wir ernsthaft prüfen, das schauen wir uns an. Man kann ja dann immer noch zum Schluss kommen, dass aus was für Gründen auch immer diese Option nicht geeignet ist. Aber die schneidende Ablehnung, das gar nicht darauf einsteigen, ist eine diplomatische Dummheit und zeigt, dass möglicherweise falsche Realitätseinschätzungen da auf der Stufe der deutschen Staatsführung am Wirken sind. Also das sind besorgniserregende Entwicklungen, meine Damen und Herren, die überhaupt nicht mitreflektiert werden in den deutschen Mainstream-Medien, die ja eben den politischen Mainstream zum Ausdruck bringen. Ich lese ja Zeitungen nicht als Wahrheitsquellen, sondern als Symptome bestimmter Befindlichkeiten. Darum sind ja auch diese Zeitungen so interessant. Ja, in Großbritannien lächelt Farage zusehends aufmunitioniert, unterstützt, legitimiert durch den Wähler. Ich habe ja am Wochenende darüber gesprochen. Ich meine, das ist auch eine sehr unerfreuliche, mit Fragezeichen behaftete Entwicklung, dass die grossen Länder Europas, jetzt auch außerhalb der EU, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, von Politikern geführt werden, die auf ganz dünnem Eis demokratisch unterwegs sind, denen die Leute davonlaufen. Und das ist eine gefährliche Situation, weil eben diese Regierungen dann geneigt sein können, bestimmte Dinge zu tun, aus Gründen des eigenen Machterhalts, die nicht im Interesse der weiteren Bevölkerung sind. Ja, Deutschland ist da in einer schwierigen außenpolitischen Situation, in die man sich selber hineinmanövriert hat. Dann ist mir noch aufgefallen, die Berichterstattung über eine Fernsehsendung in der ARD, was Deutschland verbindet. Möglichst viele unterschiedliche Menschen und Meinungen an einen Tisch zu bringen, das hat die ARD in ihrem Projekt, was Deutschland verbindet, probiert. Und siehe, sie reden miteinander. Und ich habe den Artikel relativ zügig gelesen da. Und ich bin nicht sicher, dass da wirklich Deutschland miteinander geredet hat, sondern eine ganz bestimmte Auswahl, eine gefilterte Auswahl von Auserwählten, die da miteinander geredet haben. Aber eben über die Brandmauern hinweg hat man nicht miteinander gesprochen. Die Selektion der Personen, die da als bildschirmtauglich und bildschirmgeeignet und bildschirmgerechtfertigt taxiert werden, ja, das ist eben stark gefiltert worden. Christian Schmidt hat nach 5 Jahren seinen Rücktritt als hoher Repräsentant in Bosnien-Herzegowina angekündigt, offiziell aus persönlichen Gründen. Medien berichten jedoch, dass er unter Druck der USA gegangen sein könnte. Schmidt war besonders mit Milorad Dodik und der Republika Srpska im Konflikt, weil diese seine Ernennung ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrats nie anerkannten. Nun stellt sich grundsätzlich die Frage, ob das Amt des Hohen Repräsentanten noch zeitgemäß ist oder ein koloniales Überbleibsel ohne demokratische Legitimation darstellt. Unsere Zeitung schreibt, Christian Schmidt geht und sein Amt muss gleich mitgehen. Dieses Amt ist heute nichts anderes mehr als ein koloniales Relikt, ein ausländischer Verwalter, nicht gewählt, nicht demokratisch legitimiert und im Fall Schmidt nicht einmal vom UN-Sicherheitsrat bestätigt. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wer Gesetze aufzwingt, gewählte Politiker absetzt und sich über Parlamente stellt, verteidigt nicht Dayton, also das Abkommen zur Beendigung des Jugoslawienkriegs, sondern er pervertiert diesen Versöhnungsversuch. Frieden entsteht nicht durch Befehle von außen, sondern durch Kompromisse der Völker im Land selbst. Besonders bitter wirkt, wenn man bedenkt, dass Schmidt, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft unter Merkel, wegen seiner früheren Verteidigung eines umstrittenen Piloten Werner Mölders im Zusammenhang mit der Bombardierung von Guernica, ein Fliegerheld, aber eben auch eine Nazi-Ikone, immer wieder kritisiert wurde. Wenn man mit diesen politischen Sensibilitäten in so eine Position kommt, auch etwas ungünstig. Dodik wurde jahrelang als kompromisslos verteufelt, doch am Ende zeigt er Bewegung, machte Zugeständnisse und überlebt politisch länger als Schmidt. Dass selbst die Amerikaner nun offenbar begreifen, dass aufgezwungene Lösungen scheitern und Reformen blockieren, ist überfällig. Dieses Amt gehört abgeschafft, selbstverständlich. Das ist ein Kommentar von Weltwoche Online. Ehemaliger NATO-Chef wirbt für Aufbau von neuem Staatenbündnis, also mehr Eigenständigkeit, mehr strategische Autonomie in Europa. Aber das würde eben auch heißen Diplomatie, und das ist das Unheimliche. Sie setzen im Moment alle auf Militär, ausgerechnet die Leute, die aus einem Zeitgeist kommen, der mit dem Militärischen überhaupt nicht vertraut ist. Und während ich bei Staaten wie den USA und anderen bei aller realistischen Einschätzung der auch politischen Inkompetenz, die es da gibt, doch ein gewisses Vertrauen in die Fachkundigkeit der Generalstäbe habe und auch der Vertrautheit mit bestimmten militärischen Fragen, das fehlt in Europa, und darum ist dort eine Diskrepanz zu sehen, ein Auseinanderklaffen zwischen der schrillen Rhetorik, dieser extrem kriegerischen Rhetorik, den Kompetenzen, den Fähigkeiten und eben auch meines Erachtens der diplomatischen Blindheit angesichts der Gefährlichkeit der ganzen Situation. Also, es bleibt hier angespannt, es bleibt brenzlig, und ich verabschiede mich fürs Erste heute Morgen. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen einen schönen Tag und melde mich spätestens morgen wieder zurück.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.